Deutschlandfunk. Der Tag.
In den letzten Tagen haben wir versucht, Zeugen zu finden, die unter der russischen Besatzung gelitten haben, vielleicht gefangen genommen wurden oder deren Angehörige ermordet wurden und so weiter. Wir versuchen, alle möglichen Aussagen zu bekommen, sie zu sammeln und zu verifizieren.
Sagt Casanova. Und das ist natürlich nicht ihr echter Name, sondern ein Pseudonym. Diese Frau möchte ihren echten Namen nicht verraten, denn sie arbeitet für eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation in der Ukraine, die mögliche russische Kriegsverbrechen dokumentiert und verifiziert. Erst heute hat die Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet in Genf darüber berichtet, dass es immer mehr Anzeichen für Kriegsverbrechen gibt von Russland in der Ukraine. Wie die NGO Truthhounds dort arbeitet und an welcher Stelle es schwierig wird, das ist gleich eins unserer Themen im Podcast von der Tag heute am Freitag, den 22. April. Außerdem schauen wir in Richtung Wochenende, nicht weil wir uns hier einen lauen Lenz machen wollen, ne, sondern weil sich da eine Partei trifft, die zwar der kleinste Koalitionspartner ist, aber eben in dieser Koalition schon einiges durchsetzen konnte. Für einige sogar ein bisschen zu viel. Es geht um die FDP. Vorausblick auf den Bundesparteitag. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Die Bilder aus der Ukraine sind nach wie vor schlimm und sie zeigen Szenen und Situationen, die der russische Angriffskrieg leider mit sich bringt. Wohnviertel, die bombardiert werden, andere zivile Einrichtungen, die offensichtlich ohne Grund und Not zerstört worden sind. Auch Krankenhäuser oder Entbindungsstationen. Dazu Berichte über die Gräueltaten von Butscha, die Human Rights Watch eindeutig als Kriegsverbrechen einordnet. Es gibt einen aktuellen Bericht und der dokumentiert eben Massenhinrichtungen. Es wird berichtet von der Menschenrechtsorganisation über wahllos erschossene Zivilisten, von Folter oder auch von Sprengfallen. Und auch das UN-Menschenrechtsbüro sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen, die sich häufen in der Ukraine. Die Ermittlungen gegen diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die laufen schon seit ein paar Wochen. Und um all das zu dokumentieren, sind viele Menschen im Einsatz. Der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs zum Beispiel, Ermittlungsbehörden, Völkerstrafrechtler, Forensiker, Pathologen und Pathologinnen und Mitarbeitende von NGOs. Auch die dokumentieren und verifizieren Informationen, die dann später vor dem Internationalen Strafgerichtshof als Beweismittel dienen könnten. Wie diese Arbeit der NGOs funktioniert, das kann uns Frederik Rother erzählen. Er hat mit einer ukrainischen NGO gesprochen. Frederik, diese NGO heißt Truthhounds. Was für eine NGO ist das?
Truthhounds, Hound ist ja sowas wie ein Jagdhund, ein Spürhund. Truth, die Wahrheit, also die Wahrheitshunde, die Wahrheitsspürhunde. Und die wurden 2014 gegründet, nach der Annexion der Krim und nach dem Kriegsbeginn in der Ostukraine haben die sich eben zusammengefunden mit dem Ziel, Kriegsverbrechen oder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu dokumentieren, also ja quasi Beweise zu sichern und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Und 2014 gab es eben schon ganz viele Menschenrechtsverletzungen in der Ostukraine durch die von Russland gesteuerten Separatisten. Also geht es darum, dass Menschen verschwunden sind, gefoltert wurden, vergewaltigt wurden, also sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Sie wurden von der Krim annektiert, frisch damals nach Russland gebracht. Es gibt viele Berichte von NGOs und auch UN-Institutionen, die das dokumentieren. Ja, und deswegen haben sich die Truthhounds, hat sich Truthhounds gegründet. Das ist ein Dutzend Leute, die da arbeiten. Die sind auch geschult von Völkerrechtsexperten und sogenannten Dokumentationsexperten. Also die haben denen erklärt, wie man gut Beweise sichert. Mhm. Geld kommt vor allem aus UN-Quellen, aber auch von der US-amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation. Ja, und jetzt gibt es viel zu tun. Die Ukraine ist im Krieg großflächig von Russland angegriffen worden und jetzt gibt es eben viele Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen.
Das ist ja im Zweifelsfall auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser NGO ja nicht ganz ungefährlich, sich jetzt gerade in der Ukraine zu bewegen, da unterwegs zu sein. Wie recherchieren die denn?
Ja, also das gefällt der russischen Seite natürlich nicht, dass die da unterwegs sind. Deswegen sind die anonym unterwegs. Und meine Gesprächspartnerin von Truthhounds, die hat mir zum Beispiel auch nur ihren, ich sag mal, Tarnnamen genannt. Casanova nennt sie sich. Das war ein Gespräch an der Tankstelle. Also sie stand an der Tankstelle in der Ukraine, war unterwegs. Und die recherchieren gerade da, wo die russischen Truppen abgezogen sind, also in der Region um Kiew, in der Stadt oder Region Tschernihiw im Norden, Sumy im Nordosten. Das haben wir jetzt ja die letzten Wochen immer mal wieder gehört, diese Namen. Die sind jetzt quasi von den russischen Truppen befreit, diese Gegenden. Und das hat jetzt eben Truth Hounds auf dem Zettel. Und die gehen eben dahin, wo es Spuren des Krieges und mögliche Kriegsverbrechen gibt. Und zur Arbeit von Truth Hounds Ausgangspunkt sind meistens Fotos oder Videos in den sozialen Medien. Die zeigen dann den Beschuss von Wohnhäusern, Luftangriffe auf Wohnhäuser oder vielleicht auch den Einsatz von geächteten Waffen. Inzwischen hat ja fast jeder ein Smartphone, das landet also schnell im Netz, auf Facebook, auf Instagram, bei Telegram vor allem. So, und das sind unter Umständen Handlungen, die gegen das internationale Völkerrecht verstoßen. Aber diese Videos und Fotos sind natürlich nur Anhaltspunkte, das sind jetzt keine Beweise. Und da beginnt die Arbeit von Truth Hounds. Die fahren hin, schauen dann zum Beispiel, ob die Wohnanlage, wie im Video zu sehen, wirklich beschossen wurde, ob das in Schutt und Asche liegt, ob es vielleicht Spuren von international geächteter Streumunition gibt. Sie machen selbst Fotos und Videos. Und ganz wichtig sind Zeugen. Also wer hat was gesehen, wer kann was berichten? Das wird alles festgehalten, ist aber nicht immer einfach, weil es ist ein Land im Krieg, es ist nicht ungefährlich und viele Menschen sind auch gar nicht mehr in ihren Dörfern und Städten. Die wurden evakuiert, viele sind gestorben, also es gibt auch nicht immer Zeugen, die was berichten können.
Und die das einfach nochmal bestätigen können, vielleicht dann eben auch, oder ihre Sicht der Dinge schildern, was dann da passiert ist. Kurze Nachfrage noch, du hast am Anfang gesagt, Casanova, mit der hast du gesprochen, die war an der Tankstelle, ihr habt telefoniert wahrscheinlich, ne?
Oder, ja, es war ein Zoom-Call.
Oder ein Zoom-Call, okay.
Aber ohne Video, weil dann ist...
Ja, ja, genau, ja. Anonymität und so, alles gut. Genau. Kommen wir zurück zu diesem Ziel der Dokumentation, also wozu dient das?
Also es geht wirklich darum, das ist das Ziel, Täter von Kriegsverbrechen oder von Verbrechen, die im Krieg passiert sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Das heißt, die sollen vor Gericht gebracht werden und im besten Fall gibt es ein Urteil. Das heißt, im aktuellen Kontext geht es vor allem um russische Soldaten, um russische Verantwortliche, also aus Sicht von Truth Hounds. Und dafür sammeln sie das Material, sammeln Beweise, sie schreiben dann Berichte und geben diese Berichte weiter an staatliche Ermittlungsstellen in der Ukraine oder eben auch an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das haben sie in den letzten Jahren, da ging es um die Verbrechen in der Ostukraine, immer mal wieder gemacht. Also es sind mehrere Berichte nach Den Haag gegangen und ja, das ist das Ziel, das eben, aber wir reden hier über einen Marathon, also das dauert Jahre.
Jahrelang, ja.
Dennoch ist das Ziel, dass Menschen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Verbrechen begangen haben im Krieg.
Kannst du uns nochmal erklären, Frederik, jetzt sagen wir oder sprechen wir von Kriegsverbrechen. Ab wann ist denn ein Kriegsverbrechen ein Kriegsverbrechen? Welche Kriterien gibt es da?
Also Konsens ist ja inzwischen über die Jahrzehnte hat sich das herausgebildet, dass es einen Konsens gibt, wie sich kriegführende Staaten verhalten sollen. Es gibt da zum Beispiel die Genfer Konventionen und völkerrechtliche Regelungen. Und zum Beispiel ist es verboten, die Zivilbevölkerung grausam zu behandeln, zu deportieren, sie zu foltern oder auch Soldaten, die sich ergeben, zu töten. Die muss man auch in Kriegsgefangenschaft gut behandeln. So, und wer das dennoch tut, begeht meistens Kriegsverbrechen. Und darunter können eben auch die Sachen fallen, die ich vorher schon mal genannt habe, also Beschuss ziviler Ziele von Wohnhäusern, Beschuss ohne militärische Notwendigkeit. Oder wenn man geächtete Waffen und geächtete Munition benutzt, willkürlicher Beschuss und natürlich Vorfälle wie in Bucha, wo ja Zivilisten grausam umgebracht wurden, mutmaßlich durch russische Truppen, das fällt alles in diese Kategorie von möglichen Kriegsverbrechen.
Wie funktioniert denn eigentlich die Verifizierung jetzt von Seiten dieser NGO? Also die müssen, das reicht ja nicht nur, wenn du irgendwie ein Bild hast oder ein Video, du musst ja wirklich gesicherte Informationen einsammeln. Das heißt, du musst irgendwie mehrere Quellen haben oder mehrere Sachen, wo du gegenchecken kannst. Wie funktioniert das?
Ja, so machen die das. Also verifizieren ist, du sagst, ist super wichtig. Es muss ja stimmen, was die sammeln, damit es vor Gericht verwendet werden kann. Es muss auch überprüfbar stimmen. So, und deswegen fahren die Truth Hounds Leute eben, wie ich erzählt habe, hin. Sie suchen Zeugen. Das hilft, um einen Eindruck zu bekommen, um ein Bild zu bekommen. Aber es ist noch viel mehr. Also sie verifizieren auch die Videos, die im Netz auftauchen. Das heißt dann, dass man guckt, wurden Angriffe aus dem Dorf gemeldet, was da offenbar zu sehen ist. Passt das von der Jahreszeit her? Sieht man das richtige Dorf, weil es vielleicht ein markantes Denkmal gibt? Oder geht es doch um ein ganz anderes Dorf? Es gibt auch, ganz wichtig, Satellitenbilder über Google Maps zum Beispiel. Das sind alles mögliche Quellen. Dann zapfen sie professionelle Zeugen nennen die das an, also Sanitäter, Rettungsdienste, Vertreter von lokalen Behörden, die vielleicht nach einem Beschuss schnell da waren, die können auch nochmal was berichten. Und dann gibt es die sogenannten OSINT-Daten, das steht für Open Source Intelligence, also Informationen aus offenen, frei verfügbaren Quellen. Zum Beispiel gibt es im Internet ganz viele Infos über russische Einheiten, über russische Waffentransporte. Das sind dann meist Filme von Zivilisten, die dann zufällig vor Ort waren, wenn da gerade in ihrem Bahnhof so ein Zug vorbei rauschte. So. Und diese Daten, die helfen auch bei der Verifizierung. Es gibt auch übrigens internationale Guidelines schon, wie man hier recherchieren und verifizieren soll mit diesen sogenannten OSINT-Daten. Aber generell gilt auch für Truthhounds, damit es Bestand hat, machen sie immer die Gegenprobe. Sie benutzen ganz viele Quellen und probieren eben die Puzzleteile zusammenzusetzen, dass sich das Bild verdichtet und klarer wird.
Wo liegen denn dann die Schwierigkeiten? Also ich kann mir vorstellen, das, was die Mitarbeitenden dieser NGOs sehen, das kann ja zum einen für sie selbst belastend sein. Zum anderen, du hast ja gerade schon gesagt, ne, okay, die sind geschult und so weiter. Aber trotzdem erfordert es ja zum Beispiel eine gewisse Sensibilität. Man muss vorsichtig sein, wenn man mit Menschen spricht, die misshandelt worden sind, die gefoltert worden sind.
Also die Belastung für die NGO-Mitarbeiter, die ist sicherlich hoch. Sie sind ja nicht nur in einem Kriegsgebiet unterwegs, sondern sie reden mit Menschen, die vielleicht Opfer wurden von sexueller Gewalt oder Folter erlebt haben. Das ist nicht einfach. Und du sagst, es wichtig ist eben auch zu wissen, dass man mit Menschen spricht, die selbst Opfer sind, vielleicht auch traumatisiert wurden, und dass man mit denen eben richtig umgeht, sensibel ist, einfühlsam ist, zumal das ja oft alles nicht lange her ist. Ich habe mit einer ukrainischen Völkerrechtsanwältin gesprochen und die meint, viele NGOs in der Ukraine, die hier aktiv sind, die haben da nicht genug Erfahrung. Bei meiner Recherche ist mir das Thema, also richtiger psychologischer Umgang, auch nicht so begegnet. Das scheint nicht so im Vordergrund zu stehen. Es geht vor allem immer um Expertise im Bereich des Völkerrechts, im Bereich der Dokumentation. Da gibt es also schon mögliche Schwierigkeiten. Auch ein Problem, was jetzt sichtbar wird, es gibt unglaublich viele Fälle von möglichen Kriegsverbrechen in der gesamten Ukraine. So ein Großteil des Landes ist im Krieg, ist von Russland angegriffen worden, im Norden, im Osten, im Süden.
Von fast jeder Seite, kann man ja sagen.
Fast jeder Seite. Die Regionen sind auch immer noch besetzt. Also kommt ganz viel Arbeit auf die NGOs und auch auf staatliche Ermittler zu. Die Mitarbeiterin von Truthhounds, Casanova, sagte mir auch, sie weiß nicht, ob sie das alles schaffen.
Sollte es zu einer Anklage kommen, was jetzt die Kriegsverbrechen angeht, dann sind doch diese Beweismittel, die die NGO dann zusammenträgt, tatsächlich auch die Beweismittel, die dann zählen würden vom Internationalen Strafgerichtshof. Kann man das so sagen?
Ja, das ist zumindest das Ziel. Es gibt auch ein Beispiel, kann ich gleich darauf zu sprechen kommen. Also dieses Feld ist recht neu, dass Zivilisten viel filmen, NGOs das dokumentieren. Das gibt es eigentlich so richtig erst seit dem Syrienkrieg, wo viele Fotos und Videos im Netz gelandet sind und dann auch NGOs sich gegründet haben, um probieren, das zu dokumentieren und zu verifizieren. Aber international ist da was in Bewegung gekommen. Das sagt eben diese ukrainische Völkerrechtsanwältin, Katharina Busol heißt sie übrigens, das sagt die auch. Und sie nannte dann einen Fall, der vor dem ICC, also dem Internationalen Strafgerichtshof, verhandelt wurde in Den Haag. Da gab es ein Urteil wegen Zerstörung kulturellen Erbes. Da ging es um Bauten, die von Extremisten gesprengt wurden, also historisch wertvolle Bauten. Das wurde übrigens in dem Kontext auch das erste Mal als Kriegsverbrechen eingestuft. Aber wichtig ist eben, meinte Busol, dass eben als Beweise auch Videos dienten, die Zerstörung von diesen Bauten gezeigt haben. Das war quasi so ein bisschen der Präzedenzfall. Also da tut sich was. Die Justiz international nimmt das wahr, die wird offener. Es gibt jetzt, wie gesagt, auch solche Fälle wie den, über den ich gerade sprach, aber das dauert natürlich, ne? Das sind Prozesse, wir reden hier über Jahre, und am Ende braucht man eben auch viele verschiedene Beweise. Also da reicht dann nicht nur der iPhone-Film, sondern man braucht wieder Zeugenaussagen, vielleicht Satellitenbilder. Aber diese Völkerrechtsanwältin Katharina Busol, die hält es übrigens auch nicht für ausgeschlossen, dass man tatsächlich mal Täter oder Verantwortliche, vielleicht auch russische Offiziere oder Politiker, vor Gericht sieht, dass sie angeklagt werden und dass sie verurteilt werden. Möglich ist ja auch, dass Urteile in Abwesenheit gesprochen werden. Beim Strafgerichtshof geht das nicht, aber vielleicht gibt es ja bald andere Tribunale noch. Und auch das, meint sie, wäre ein ganz starkes Zeichen.
Frederik, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. im Podcast und bis bald vielleicht.
Danke dir.
An diesem Wochenende wird viel diskutiert und debattiert, denn die FDP kommt zusammen auf ihrem Parteitag in Präsenz. Es wird ein Parteitag, bei dem es auch um einen Politiker gehen wird, der gar kein Teil der FDP ist. Olaf Scholz nämlich. Sein Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine ist vielen in der FDP viel zu zurückhaltend. Das wird seit einigen Tagen auch immer vehementer kommuniziert, unter anderem von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Die hat vor einigen Tagen im Deutschlandfunk auf die Frage, ob der Kanzler ein Zauderer sei, sehr eindeutig und klar geantwortet.
Ja, ich glaube, dass er zu vorsichtig ist an der Stelle. Und wir befinden uns oder sehen, dass die Ukraine sich in einem unvorstellbaren Krieg befindet, der natürlich auch keine Zeit zulässt, zu zaudern oder nachzudenken. Nachdenken sollte man, aber sehr zügig.
Was werden die Themen auf diesem Parteitag am Samstag und am Sonntag? Und wie stark wird der Krieg gegen die Ukraine die Debatte innerhalb der FDP bestimmen? Ein Vorausblick mit Ann-Kathrin Büsker. Sie beobachtet als Hauptstadtkorrespondentin für uns die FDP. Ann-Kathrin, das ist ja ein Parteitag ohne Maske und ohne den Parteichef Christian Lindner, weil den hat es erwischt, der hat sich infiziert mit Corona. Aber der ist natürlich trotzdem dabei, nur anders, ne?
Ja, ist er tatsächlich. Wobei, ich muss noch mal ganz kurz einhaken, das ist nicht zwingend ein Parteitag ohne Maske, okay, sondern ein Parteitag ohne Maskenpflicht. Ah, das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied, auf den die FDP eben auch immer wieder verweist. Ne? Also es darf jeder Maske tragen und ich werde das auch weitgehend machen, aber es muss eben nicht jeder Maske tragen. Für Lindner ist es jetzt einigermaßen blöd gelaufen. Er ist Corona-positiv getestet worden in Washington beim Treffen der Weltbank, IWF-Tagung, G20-Finanzministertreffen. Hat er sich jeden Tag schnell getestet und zack, ja, positiv. Jetzt sitzt er da in Isolation im Hotelzimmer in Washington. Gut, es gäbe schlimmere Orte, um sie in Isolation zu verbringen. Also, ne? Aber ist natürlich jetzt, also, ein bisschen blöd. Er wird voraussichtlich zugeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Videosystem, aber wir haben ja durch 2 Jahre Pandemie, was das angeht, alle ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass auch sowas einigermaßen gut funktionieren kann. Aber nachdem es jetzt ja der erste Parteitag ist, der wieder in Anführungsstrichen normal stattfindet, also alle Delegierten werden da sein, man sieht sich halt wieder, aus allen Landesteilen kommen Leute aus der Partei zusammen, um natürlich auch miteinander ins Gespräch zu kommen und sich vielleicht sogar mal wieder die Hände zu schütteln, das fällt jetzt für den Parteichef weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn schade ist, dass es auch für die Partei schade ist. Ja, aber ist jetzt halt so, wie es ist.
Aber schadet ihm das irgendwie? Ich meine, klar, in Präsenz ist natürlich schöner. Oder hat er einfach natürlich in der Partei so ein Standing, dass man sagt so, ja gut, wenn der jetzt per Videoschalte dazu geschaltet ist, ist halt so, aber es ist auch völlig in Ordnung.
Es ist völlig in Ordnung. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass es dieses Mal um Vorstandswahlen gehen würde. Er ist ja letztes Jahr frisch gewählt worden zum Bundesvorsitzenden und die Zeit, also auf 2 Jahre gewählt worden. Heißt, erst nächstes Jahr sind wieder Wahlen dran. Und er ist tatsächlich in der Partei einigermaßen unangefochten. Man muss sich ja auch vor Augen führen, der hat die aus der außerparlamentarischen Opposition dann wieder in den Bundestag geführt 2017 und dann jetzt in der darauffolgenden Legislaturperiode in die Bundesregierung. Das ist schon auch eine Leistung für die FDP. Also die FDP ist wieder wer, ist wieder in Bundesregierung. Und auch wenn das jetzt ein Bündnis ist, Ampelkonstellation, die vielleicht vielen in der Partei immer noch nicht so hundertprozentig schmeckt, er hat das geleistet. Dafür genießt er hohe Anerkennung. Ich glaube schon, dass jetzt auch so langsam eine Debatte darüber beginnen wird, ob er nicht vielleicht den Parteivorsitz dann im kommenden Jahr abgeben könnte an einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Gibt aus Baden-Württemberg auch schon so Ideen, dass man vielleicht eine Doppelspitze machen könnte. Weil man muss ja auch dazu sagen, er ist jetzt Finanzminister, als solcher enorm eingespannt, dann parallel auch noch den Parteivorsitz. Das sind einfach auch ziemlich viele Aufgaben. Und insofern denke ich schon, dass da die Nachfolgedebatte irgendwann dann bald auch mal offiziell losgehen wird.
Auch bei diesem Parteitag der FDP werden natürlich viele Punkte auf der Agenda stehen, die da abgearbeitet werden. Einer ist ganz bestimmt eben auch nochmal der Krieg gegen Russland in der Ukraine. Und da formuliert die FDP ja sehr offen ihre Haltung, was Waffenlieferungen angeht an die Ukraine. Und in der Kritik steht eben vor allem aus Sicht der FDP Olaf Scholz, wie er sich verhält in diesem Punkt. Das ist den meisten in der Partei zu zögerlich. Und am klarsten formuliert hat das ja in der letzten Zeit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wie sehr wird diese Debatte den Parteitag bestimmen? Was glaubst du?
Das wird sie sehr. Es gibt ja auch einen Dringlichkeitsantrag, Frieden, Freiheit und eine europäische Perspektive für die Ukraine, wo sich die Partei eben explizit damit auseinandersetzt, was jetzt aus der aktuellen Situation folgen muss. Und da steht eben auch die Positionierung zur Lieferung schwerer Waffen drin. Ich würde da ein bisschen abschichten. Ich habe in vielen Zeitungen gelesen, dass die FDP hier quasi auf Kollisionskurs gehen würde, auch mit dem Regierungshandeln. Das sehe ich in diesem Antrag tatsächlich erstmal nicht. Ich weiß, dass es Stimmen gibt in der Partei und entsprechend wird auch die Debatte auf dem Parteitag ein bisschen härter geführt werden. Gerade auch aus der Jugendorganisation kommen da Forderungen, einfach noch ein bisschen resoluter zu handeln. Aber wenn wir in diesen Antrag reinschauen, da steht was von der Unterstützung der Ukraine und ich zitiere: Dazu gehören auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland, wie angekündigt, die Finanzierung übernimmt. Das ist jetzt erstmal nichts, was über das Regierungshandeln tatsächlich hinausgeht. Wir haben ja jetzt diesen Ringtausch da vereinbart, wo eben aus Slowenien Panzer aus sowjetischem Bestand in die Ukraine geliefert werden und Deutschland ersetzt das dann peu à peu eben mit Gerät. Also da, das ist schon mal eine Sache, da geht die FDP im Prinzip nicht weiter. Und man setzt sich zwar ein für die Lieferung schwerer Waffen, aber es sagt jetzt in diesem Antrag auch niemand, wir müssen jetzt Waffen aus Bundeswehrbeständen liefern an die Ukraine. Im Prinzip formuliert die Partei sehr ähnliche Kriterien oder eigentlich die gleichen Kriterien wie der Bundeskanzler, nämlich, dass es schnell gehen muss, dass die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr dadurch nicht eingeschränkt werden darf und dass wir in diesen Krieg nicht hineingezogen werden. Das ist 1:1 Regierungslinie. Aber natürlich in der Kommunikation formuliert man das ein bisschen schärfer, versucht man sich abzugrenzen, auch wenn man eigentlich in der Forderung doch ziemlich kongruent ist mit dem Regierungshandeln. Das hat was auch damit zu tun, dass natürlich jetzt Landtagswahlen anstehen, sprechen wir gleich sicherlich auch nochmal ausführlicher drüber, dass man da sich einfach schlichtweg verbal versucht abzusetzen. Aber in der Sache liegt man gar nicht so weit auseinander, wobei die Einschränkung muss ich natürlich auch machen. Du hast es angesprochen, die FDP ist einfach sehr unzufrieden damit, wie Olaf Scholz die Sache kommuniziert. Weil de facto ist Deutschland ja eingebunden in Waffenlieferungen, eben jetzt auch durch diese Sache mit dem Ringtausch. Nur was geliefert wird und wie geliefert wird und überhaupt der bewusste Wunsch, auch militärisch zu unterstützen, das wird von Olaf Scholz ja eher zurückhaltend kommuniziert oder sagen wir mal eher im Zickzackkurs. Und gerade das missfällt vielen in der FDP ganz enorm.
Ja, also ne, Landtagswahlen hast du gerade schon angesprochen. Tatsächlich sprechen wir da jetzt auch nochmal drüber. Und da komme ich nochmal zurück auf diesen Punkt. Also dieses Dagegenhalten, ne, eben dann auch innerhalb dieser Koalition. Wie wichtig ist das, wenn wir eben jetzt wissen, okay, es sind noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen?
Ja, das ist für die Partei durchaus ein Drahtseilakt, den sie da zu meistern hat, weil einerseits ist die FDP jetzt Regierungspartei mit entsprechenden Verantwortungen natürlich. Gleichzeitig versucht sie aber eben auch, sich immer wieder abzugrenzen. Lindner hat das erkennbar bleiben genannt. Immer wieder wird auch betont, dass die Partei eigenständig bleiben will. Das hat zur Folge, dass man an einigen Stellen besonders viel durchsetzen kann. Also wenn wir an den Koalitionsvertrag denken, der hat ja durchaus eine ordentliche FDP-Handschrift. Ja. Wenn wir an die Pandemiepolitik denken, die hat absolut eine FDP-Handschrift. Da gelingt es aus meiner Sicht schon irgendwie eine Eigenständigkeit zu wahren, erkennbar zu bleiben. Aber gleichzeitig trägt die FDP ja an vielen Stellen eben auch die Partei, die Politik der Ampel mit. Sowas wie die Mindestlohnerhöhung beispielsweise. Das ist in FDP-Kreisen nicht unbedingt gut angekommen, dass dieser Mindestlohn quasi politisch festgelegt erhöht wird. Und eben jetzt auch in der Ukraine-Frage als Regierungspartei trägt man die Entscheidungen der Bundesregierung, des Bundeskanzlers mit. Und da stellt sich immer die Frage, wie gut kommt das bei der Wählerschaft tatsächlich auch an? Wenn wir uns da auch die Umfragewerte angucken im Bund, liegt die FDP jetzt hinter dem Bundestagswahlergebnis. Aber auf die Landtagswahlkämpfe geguckt tatsächlich, also jetzt stehen ja im Mai Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an. In beiden Landesregierungen ist die FDP vertreten, möchte das auch sehr gerne weiterhin bleiben. Aber auch da liegt man jetzt in Umfragen tatsächlich hinter den Ergebnissen der letzten Wahl von 2017. Also hier muss die Partei schlichtweg gucken, wo man bleibt. Und man ist halt ein Bündnis eingegangen mit Parteien, die auch aus der FDP heraus als eher links betrachtet werden. Und da muss man jetzt, glaube ich, im eigenen Selbstverständnis irgendwie noch hinbekommen, tatsächlich wo man mit denen zusammenarbeitet und wo man dann auch Grenzen setzt.
Du hast ja gerade schon mal so zwei Punkte angesprochen, wo man sagen kann, also da hat sich die FDP innerhalb der Regierungskoalition eindeutig durchgesetzt. Also jetzt nochmal hier Corona-Politik, um das nur nochmal zu nennen als Beispiel. Wie kann man das denn eigentlich benennen? Also wie hat sie sich innerhalb der Koalition positioniert oder eingerichtet, die FDP?
Also ich glaube, in dieser Koalition zeichnet sich die FDP dadurch aus, dass sie in bestimmten Dingen sowas wie rote Linien hat und da eben ganz klar macht, was für sie nicht geht und da dann auch ziemlich hart bleibt. Die Pandemiepolitik ist eben so ein Thema. Wenn wir da uns die Impfpflicht genauer angucken, da war halt von vornherein klar, mit Teilen der FDP ist eine Impfpflicht nicht zu machen. Deshalb hat man das zu einer Gewissensentscheidung dann am Ende gemacht. Und ja, so hat Olaf Scholz es dann nicht hinbekommen, tatsächlich für ein Projekt, was er sich zu eigen gemacht hat, eine Mehrheit zu bekommen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, was jetzt auch gerade in der Energiepolitik-Debatte eine Rolle spielt. Das ist das Tempolimit. Das ist für die FDP ein absolutes rotes Tuch. Entsprechend war das auch im Koalitionsvertrag nicht mit der FDP zu machen und ist es jetzt auch weiterhin nicht. Obwohl wir ja eigentlich sagen, wir wollen unabhängiger von fossilen Importen aus Russland werden. Es steht im Raum, ob es vielleicht ein Ölembargo geben könnte. Darüber wird jetzt ja seit Wochen im Prinzip diskutiert. Gas klammere ich jetzt erstmal aus. Aber wie könnte man sich auch unabhängiger machen, indem man schlichtweg weniger Öl verbraucht? Ein Tempolimit könnte dazu beitragen. Da gibt es Zahlen vom Umweltbundesamt, die von tatsächlich deutlichen Einsparungen auch ausgehen, wenn wir die Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen auf 100 Stundenkilometer begrenzen. Das Verkehrsministerium, FDP geführt, Volker Wissing, wehrt sich da aber mit Händen und Füßen. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass das mit der FDP einfach schlichtweg nicht zu machen wäre. Also selbst wenn die Kabinettsmitglieder da sagen würden, okay, wir machen jetzt ein Tempolimit, sei es auch befristet, das würde die Partei schlichtweg nicht mitmachen, weil das einfach dem Grundverständnis der FDP zuwider ist, eine solche Einschränkung, die ja als Freiheitseinschränkung verstanden wird, zu machen.
Dann lass uns noch gucken, es wird ja auch ein bisschen gewählt auf diesem Parteitag, unter anderem der designierte Generalsekretär Bijan Jiasaray. Was ist denn eigentlich von dem zu erwarten oder welche Richtung will er der Partei so mitgeben? Was will er für Themen setzen?
Jiasaray ist ja schon seit Januar bzw. Ende Dezember sozusagen kommissarisch der Generalsekretär, ist auch Volker Wissing gefolgt, der den Job ja während des Wahlkampfs hatte und jetzt eben dann Minister geworden ist. Jiasaray würde ich beschreiben als einen eher konservativen Vertreter der Partei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Er ist einer derjenigen, die am stärksten fremdeln immer noch mit einer Koalition mit SPD und Grünen. Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass er als Generalsekretär da auch eine Rolle ausfüllt, eben für die Partei so ein Gegengewicht zu sein, ein konservatives Gegengewicht in der Partei als Gegengewicht eben zur Regierungsbeteiligung in einer Ampelkoalition. Jiasaray ist eigentlich Außenpolitiker gewesen, bevor er Generalsekretär geworden ist, hat natürlich jetzt auch immer noch eine hohe außenpolitische Expertise und äußert sich entsprechend zu Themen in diesem Bereich. Er ist ganz gut vernetzt, auch im Lokalen. Er ist noch Kreisvorsitzender im Rheinkreis Neuss. Also das macht er zusätzlich zu all den Bundesaufgaben, die er entsprechend noch hat. Und er hat, als er vorgestellt wurde, gesagt, er möchte sich für Diversität in der Partei einsetzen. Also die Partei auch in Regierung etwas weiterentwickeln und eben auch wählbar für neue Wählermilieus zu machen. Dazu muss man wissen, mit diesem Nordrhein-Westfalen-Background, den er hat, in Nordrhein-Westfalen wird beispielsweise die CDU auch vielfach von migrantischen Milieus gewählt, also von den Konservativen aus migrantischen Milieus. Und ich glaube schon, dass Jiasaray da eine Möglichkeit sieht, für seine Partei als eher konservativ, wirtschaftsprofilmäßig aufgestellte Partei, auch für diese Wählerinnengruppen eben eine Ansprechpartnerin, Ansprechpartner zu sein. Natürlich auch immer noch ein großes Thema für die FDP, der Frauenanteil. Auch der ist immer noch nicht allzu hoch. Das ist jetzt in der Fraktion und in der Führungsriege ein bisschen besser geworden. Das kann man ihnen zugutehalten. Aber am Ende ist die FDP im Moment immer noch eine sehr männliche und sehr weiße Partei. Da wollte Jiasaray dran. Ich habe jetzt seit Januar noch nicht so viele Maßnahmen von ihm gesehen, um das tatsächlich dann auch umzusetzen. Aber das hat er zumindest angekündigt. Und wie gesagt, ich sehe ihn schon so ein bisschen auch als das konservative Gegengewicht zur Ampel.
Ann-Kathrin, dann danke erstmal für diesen Vorausblick auf den Parteitag der FDP und dir am Wochenende fröhliches Bericht erstatten. Danke dir.
Danke.
Und damit verabschiedet sich das Team von der Tag aus dieser Woche. Wobei, diese Woche war das Team klein, ne? Sarah Zerback, naja, und meine Wenigkeit. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass Sarah Zerback hier wieder mit im Team dabei ist. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen hoffentlich guten Freitag. Haben Sie ein erträgliches Wochenende und wir hören uns ganz bald wieder. Versprochen, mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dahin. Tschüss. Ja.